Also die Bibel, ne, ist ein, also das hat sich vielleicht ein bisschen zu negativ angehört. Die Bibel ist wirklich ein wahnsinnig spannendes Buch, weil sie Weisheit, menschliche Weisheit von über mehreren tausend Jahren bereithält. So, und ich glaube, die Bibel kann uns heute auch zu vielen Dingen gute Sachen sagen. In der Bibel allerdings gibt es es gibt keine normierte Beziehungsform, die korrekt ist. So. Gibt es einfach nicht, ne? Also in der Bibel, Jakob hatte schon mehrere Frauen, Abraham hatte mehrere Frauen. Damals war Polygamie noch ganz normal. Dann
Ja.
gibt es Zeiten, wo Mann und Frau zusammen sind. Also es gibt nicht die eine Beziehungsform. Und zum anderen, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, das, was in der Bibel als Ehe verstanden wird, ist etwas fundamental anderes, als für uns heute Ehe ist. Denn damals hat man geheiratet, da war man gerade so geschlechtsreif, 12, 13 Jahre. Ne? Das kennt man noch von der Bar Mitzwa und für die Frauen, für die Mädchen war das die Bat Mitzwa. So,
Ja.
und dann wurden miteinander verheiratet und die sind dann nicht lustig ausgezogen zu IKEA und haben sich irgendwie nett eingerichtet und haben sich ein kleines Häuschen irgendwie am Stadtrand gekauft oder so, sondern dann ist die Frau überführt worden in das Patriarchat des Vaters des Ehemanns. Und dann hat die da gelebt und ihr Auftrag war, Kinder zu bekommen, das Haus ordentlich zu halten. Und das mit 12, 13 Jahren. Also die Bibel kennt beispielsweise das Phänomen, was wir heutzutage in unserer aufgeklärten Welt haben, was wir Jugend nennen, kennt die Bibel gar nicht. Es gab keine Jugend, sondern man war Kind und dann war man verheiratet und dann war man Vater oder Mutter. So, es gab also nicht diese Phase, die wir heute haben, dass man irgendwie, keine Ahnung, mit 12, 13 Jahren, dann lernt man irgendwie den ersten Freund kennen, dann passt es irgendwie nicht so ganz, dann hat man irgendwie bis 22, 23, 24, bis 30 irgendwann Zeit, bis man den Partner findet. Diese Distanz gab es gar nicht. Deswegen lassen sich Beziehungen, moderne Beziehungsformen nicht auf biblische Vorlagen übertragen oder so. Was man allerdings machen kann, und das ist der letzte Punkt, ist, dass man Linien in der Bibel sucht und schaut, wie hat Gott denn auf bestimmte Dinge reagiert? Gibt es Linien, die sich immer wiederholen? Ne? Also wenn mir 16 Leute sagen, irgendwie, die schon mal den blauen Himmel gesehen haben, der Himmel ist blau und ich sitze in einem schwarzen Raum, dann glaube ich den Leuten, weil wenn 16 unabhängige Menschen das sagen, dann kann da was Wahres dran sein. Und das, was in der Bibel immer wieder wiederholt wird an vielen, vielen Stellen, durch Taten, durch Worten, durch Erfahrungen, ist eigentlich das, was zusammengefasst ist im Johannesbrief. Und da steht, Gott ist die Liebe und wer der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das halte ich für einen wunderbaren ethischen Vorsatz, wenn es um Beziehungen geht. Ihr könnt machen, was ihr wollt, sofern ihr euch liebt und respektvoll miteinander umgeht, sofern ihr einander respektiert und es einvernehmlich geschieht, ist alles erlaubt, was der Liebe dient.
Fuck the Schuld. Positiv leben und intensiv glauben mit Klaus Geißendörfer.
Hallo, heute haben wir Nico Buschmann im Podcast. Nico ist Pfarrer in Köln-Bickendorf, ist auch Online-Seelsorger auf Instagram und hat auch ganz schön viel Instagram-Follower, muss ich sagen. Und wir reden heute über die Bibel und was sie zu verschiedenen Beziehungsformen sagt. Hallo Nico, wie geht's dir heute?
Hallihallo, ganz gut, danke, danke. Und selbst deine Stimme klingt etwas belegt.
Ja, ich war gestern auf einer so Queer Positive Rave in London, Nachmittag Rave, und meine Stimme ist ein bisschen, ja, es war sehr laut und wenn man mit Leuten reden wollte, muss man schreien, aber echt total cool.
Ja, aber solange es so schön ist, ist doch super.
Ja,
Klasse.
nee, ist echt. Ich vergleiche es manchmal so ein bisschen so mit einer modernen Hippie-Revolution, so Hippies im 21. Jahrhundert. Jeder umarmt sich, jeder küsst sich. Also es kein Corona geben. Und ist alles sehr lieb und sehr so ein bisschen hippie-mäßig naiv. Aber ich finde es total cool, muss ich sagen. Ganz liebe Leute.
Schick, schick.
Ja. Und wie geht's dir? Was hast du am Wochenende gemacht?
Oh, da muss ich jetzt mal zurückdenken. Was habe ich am Wochenende gemacht? Einiges. ich habe momentan einfach, ich habe ja so eine lustige Stellenkombination und dann gibt es irgendwie immer ein bisschen was zu tun. Und ich habe tatsächlich das Wochenende eigentlich relativ durchgearbeitet.
Oh, wow, nicht schlecht.
Ja.
Ja, du kannst gerne noch ein bisschen mehr erzählen, was du magst. Ich habe Einführung relativ kurz gehalten. Also du bist reformierter Pfarrer und wie du gerade gemeint hast, von der, ja, erzähl einfach ein bisschen mehr, was du genau magst.
Genau, also ich bin Pfarrer erstmal, und im Protestantismus gibt es ja in Deutschland so drei Konfessionen, könnte man sagen. Also es gibt die reformierte Kirche und die Lutheraner, und es gibt auch Kirchen, die sind uniert oder Landeskirchen, die jeweils sich auf eine unterschiedliche Reformationsweg berufen. Also die Reformierten eher aus der Schweiz und Frankreich und die Lutheraner halt nach Luther, und das Unierte ist nochmal was anderes. Das ist so der Versuch, die beiden Konfessionen ein bisschen zusammenzubringen. Und ich bin Pfarrer in Köln-Bickendorf mit 50%, also ganz normaler Gemeindepfarrer. Und mit den anderen 50% bin ich Pfarrer in der Stabsstelle für Digitalisierung und Kommunikation im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im Rheinland. Wahnsinnig langer Titel. Letztlich mache ich da also konzeptionelle Arbeit. Wie kann man Landeskirchen technisch Social Media nach vorne bringen und Digitalisierung? So, darum.
Perfektes Stichwort. Ich habe nämlich eine neue Staffel geplant, so im März, April, zum Thema Was ist die Zukunft der Kirche? Und da würde ich dich auch gerne nochmal zum zweiten Gespräch einladen, zu einem ganz anderen Thema, Nico, und das Recht.
Ja, total gerne.
Super. Ja, das wäre echt cool. Ja, und vielleicht für die Zuhörer ganz kurz nochmal so zusammenfassen. Die jetzige Episode geht ja um, ich sag so ein bisschen Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ein bisschen lustig angehaucht. Und die nächste Episode, oder die nächste Serie wird dann eher so, was ist die Zukunft der Kirche? Natürlich viel digital, Social Media, aber auch so ein bisschen die Strukturen, welche Strukturen braucht die Kirche, haben diese hierarchischen Strukturen noch Sinn. Und ja, das kommt dann. Und ich glaube, Nico, du wärst ein sehr cooler Gesprächspartner, muss ich sagen.
Ja, gerne. Bin da gerne dabei.
Ich habe auf dem Blog auch gelesen, du bist Programmierer, du programmierst, also kennst dich dann mit diesen, auch under the hood, wie sagt man da ein bisschen mit dem Computer aus?
eher Hobbyprogrammierer, um Gottes Willen. Also, ne? Ja. Aber wenn ich jetzt nicht Theologie studiert hätte, hätte ich wahrscheinlich Informatik studiert. Also,
cool.
Ist irgendwie, top. Gibt mir so ein bisschen Ruhe irgendwie. So. Das hat irgendwie, Programmieren ist irgendwie sehr, weiß nicht, hat schon fast etwas Kontemplatives, finde ich.
Ja. Cool, okay. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, aber mehr Wirtschaft als Informatik. Ja. Und auf deiner Webseite hast du auch geschrieben, du bist ein Sinnfluencer. Kannst du mal erklären, was das heißt?
Ja, das ist ein total blöder Begriff eigentlich. Also das ist
wirklich, ich wollte es jetzt nicht sagen, ein bisschen aber wenn du das schon sagst.
Aber der Begriff an sich, also sagen wir mal so, der Begriff kommt von Influencer und in Abspaltung an Christfluencer, die gibt es nämlich auch noch. Christfluencer sind sehr fromme Menschen auf YouTube oder auf Instagram, die halt ihren sehr, sehr frommen Glauben irgendwie darstellen wollen. Das sind Christfluencer. Und die EKD hat irgendwann ein Netzwerk gegründet, wo sie Menschen, die im digitalen Bereich aktiv sind, supporten wollen. Und die hat sie dann irgendwann Sinnfluencer genannt. Ich finde, wie gesagt, das Wort irgendwie ein bisschen komisch, weil nicht alles, was ich tue, ergibt irgendwie Sinn. Also ich mache auch viel Sinnbefreites. Von daher würde ich mich eher selber nicht als Sinnfluencer bezeichnen, aber ob der Kategorie halber, ja, also gehöre ich mit zu einem Influencer-Netzwerk und bin dementsprechend auch irgendwie ein Sinnfluencer.
Okay. Cool. Ja, dann lassen Sie uns darüber auch in der nächsten Episode, in der nächsten Aufnahme so ein bisschen reden, weil ich finde, es geht schon so Richtung Zukunft, Netzwerke aufbauen, Parallelstrukturen zu den traditionellen, sag mal, christlichen, kirchlichen, institutionellen Strukturen.
Genau.
Und willst du ein bisschen privat bei dir erzählen, wie es aussieht, was du magst und ja, dass die Leute auch ein bisschen über dich privat kennenlernen, weil ich glaube, auf deinem Instagram steht, du bist geboren Ballmann.
Ja,
genau. Fragen, von wem du denn jetzt den Nachnamen angenommen hast?
Von meiner Frau tatsächlich.
Meiner Frau, okay.
Er hat jetzt nicht so viel geändert, ne? Also ich heiße jetzt Buschmann mit Nachnamen, also der Schritt ist jetzt nicht so riesig.
Ja.
Aber wir hatten uns irgendwie darüber unterhalten und uns beiden war es irgendwie wichtig, unseren Namen zu behalten. Und ich habe dann irgendwann nachgegeben, habe gesagt, ja, okay, komm. Ist auch nur ein Name und wir wollen später eine gemeinsame Familie haben. Ne? Und dann ist es immer ein bisschen, also für uns wäre das dann blöd, wenn die Kinder dann irgendwie anders heißen als einer von uns. Und deswegen, habe ich da in dem Sinne nachgegeben, aber
sehr gut, schön. Ja. Ich war mit meiner, mittlerweile bin ich geschieden, mit meiner Ex-Frau vor, oh Gott, wie lange war das her? 16 Jahre? Nee, Quatsch. 14 Jahren in einer ähnlichen Situation. Also ich heiße Geisendörfer und sie hieß Cortez Avila. Wir haben in Amerika gewohnt Und sie wollte auf keinen Fall so einen langen deutschen Namen, weil Geisendörfer, weiß nicht, die Amis überhaupt nicht, wie sie schreiben sollen.
Ja, Geisendörfer.
Genau, schreiben, aussprechen, total überfordert. Dann wollte sie nicht meinen Namen nehmen. Ich wollte eigentlich auch nicht wirklich ihren Namen nehmen, weil ich meine, wenn mich jemand anschaut und fragt, hey, Cortés Avila, sprichst du auch Spanisch? Nicht so wirklich. Und dann hat sie ihm irgendwann gesagt, ja, sie behält ihren Namen. Und hat aber dann, also wir haben zusammen entschieden, aber es war eigentlich hauptsächlich ihre Entscheidung, dass unsere Tochter meinen Namen bekommt. Weil sie hat mal Studien gelesen, wie es, wenn sich Leute, also in Amerika, wenn du dich bewirbst, bewirbst du dich eigentlich immer ohne Foto und ohne Altersangaben und sag mal so Background Race. Alten Deutschen finden viele Leute, dass es ein bisschen diskriminierend ist, wenn man sich mit diesen ganzen Details bewirbt. Auf jeden Fall gab es eine Studie, wo die Bewerbungen extrem auf den Nachnamen sortiert wurden von der Studie, von den Leuten. Das heißt, wenn sie jemanden mit dem typischen schwarzen Namen oder wie sagt man, farbigen Namen bewirbt oder im ausländischen Namen und der gleiche Lebenslauf mit einem Smith oder einem John, so ein richtig typischer amerikanischer Name, hatten die halt immer viel bessere Chancen im Bewerbungsgespräch
zu bekommen. Ja, das ist echt krass, ne?
Ja. Und da hat sie hat viel gelesen, ist selber Versicherungsmathematikerin, also ja, ist auch, wie sagt man, gut unterrichtet in statistischen und solchen Sachen und hat dann wirklich entschieden, dass eigentlich ein deutscher Name besser ist für unsere Tochter, für ihr Leben, weil wir auch da mit dem noch in Amerika gewohnt haben und ja, Spanisch, Mexikanisch, weil es in Amerika wahrscheinlich ist immer noch nicht so hoch angesehen.
Ja, krass. Ja.
Echt krass.
Ja, aber da haben wir ja was gemeinsam. Ich bin ja auch geschieden. Also ich habe ja auch schon mal geheiratet und habe mich dann trennen müssen, so in dem Sinne.
Okay.
Genau, war auch schon 7 Jahre verheiratet und dann hat es verflixte 7. Jahr, könnte man so sagen.
Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja. Jetzt bist du glücklich wieder verheiratet.
Ja, tatsächlich. Und ich hätte auch vorher nicht gedacht, dass ich nochmal heirate. Also irgendwie war so diese Erfahrung, also man kennt es ja auch, ne? So eine Scheidung, ja. Das ist ja auch echt anstrengend. Und eine Trennung ja sowieso immer, ne? Also es sind ja, genau. Ja so ganz, ganz blöde Sachen im Leben irgendwie. Und ich hatte eigentlich danach fest beschlossen, also nie wieder heiraten, um Gottes Willen. Und dann hat es aber doch irgendwie gepasst.
Okay. Ja, bei mir, ich bin noch eher so, naja, mal schauen. Erstmal nicht heiraten, was? Keine Ahnung, in 3-4 Jahren passiert, soweit schaue ich gerade nicht in die Zukunft.
Ja. Oh, gucken.
Genau. Schön. Und wann hast du dich eigentlich entschieden, Priester zu werden? Also was ich machen möchte, ein bisschen mehr über dich kennenlernen, so vielleicht ganz kurz über dein Background, wie du entschieden hast, in den Dienst zu gehen und dann reden wir ein bisschen mehr über die Bibel und was die Bibel zu dem Thema Beziehungsformen sagt. Was auch zurzeit eigentlich ganz gut passt mit dem ganzen Medienrummel, den wir vor ein paar Wochen hatten. Von daher ist es eigentlich gutes Timing.
Also erstmal grundsätzlich, ich bin kein Priester. Ne? Wir Protestanten haben ja keine Priester, sondern Pfarrer oder Pfarrerinnen. Das hat einen theologischen Background, weil ein Priester jemand ist, der quasi ein Opfer mit einsetzt. Und das ist abermals theologisch bei uns im Protestantismus so nicht verortet. Deswegen haben wir Pfarrer oder Pfarrerin. Wir sind also nicht geweiht, sondern wir sind ordiniert. Das ist nochmal ein Amtsunterschied.
Ja, ich glaube, ich verwechsel das ab und zu einfach manchmal, aber
du hast natürlich recht. Das ist auch ganz oft, dass die Leute irgendwie sagen, so, Mensch, du bist doch Priester. Und ich so, nee, Priester bin ich nicht. Ja. Das sind die Katholiken. Bin ich dazu gekommen? Das ist eigentlich eine spannende Kiste, weil ich komme eigentlich aus einem atheistischen Haushalt. Also trotz der Tatsache, dass mein Großvater irgendwie Diakon war, aber der ist schon relativ früh gestorben, irgendwie so in meiner Kindheit, ich glaube mit 8 Jahren war ich da alt, ist es ja ganz häufig so in Familien, dass wenn du irgendwie so fromme christliche Eltern hast, dann werden die Kinder meistens genau das Gegenteil irgendwie, ne? Man muss sich irgendwie so ein bisschen emanzipieren von dem Lebensweg. Und so war das eigentlich auch bei meiner Mutter und bei meinem Vater, der hatte eigentlich sowieso nie was wirklich mit Kirche zu tun. Und ja, so habe ich dann halt als Atheist irgendwie, ne, also wir sind ab und zu mal in den Gottesdienst gegangen, also so an Weihnachten, ne, weil man das halt irgendwie musste. Und so war mein Verhältnis zur Kirche, bis wir dann irgendwann arbeitstechnisch umgezogen sind, mein Vater, und der irgendwie auf diese komische Schnapsidee kam, dass ich als Jugendlicher Anschluss brauche an andere Jugendliche. Und dann hatte er irgendwie in der Zeitung gelesen, da gibt es irgendwie so eine evangelische Jugend und evangelisch ist irgendwie nicht katholisch und irgendwie ganz nett, geh da mal hin. Und dann habe ich mich mit Händen und Füßen gewehrt und dann hat er einen Deal vorgeschlagen, also du gehst 3-mal hin und wenn es am 3. Mal noch immer blöd ist, dann musst du da auch nicht wieder hingehen. Und dann bin ich da hingegangen und dann war das aber auch irgendwie blöd, weil ich kannte keinen, Aber zumindest habe ich festgestellt, dass es doch nicht so schrecklich war, wie ich dachte, weil ich dachte, die sitzen alle mit der Bibel und beten die ganze Zeit und sind irgendwie so ein bisschen brainwashed. Das war nicht der Fall. Und nach dem zweiten und dritten Mal kannte ich dann irgendwie auch schon Leute, weil ich ja dreimal hingegangen bin. Und dann ist das so in der Gemeinde, ne, wenn man dann irgendwie so als Ehrenamtler da ist und ne, dann wird man mal gefragt, hast du nicht mal Lust, irgendwie mitzuhelfen? Ja, und dann wollte ich irgendwann, nachdem ich da ganz viel gemacht hatte in dieser Jugend, irgendwie Sozialpädagogik studieren und habe dann aber zeitgleich einen neuen Rallye-Lehrer bekommen, der war auch Pfarrer. Und unsere Jugendpfarrerin wurde irgendwie aktiver und wir haben uns irgendwie viel über Glauben unterhalten und ich habe halt beiden sehr stark erzählt, dass sie ja falsch liegen und habe ihnen versucht, irgendwie ihren Glauben auszureden und sie haben sich das alles irgendwie ganz nett angehört. Und dann hat irgendwann diese Pfarrerin zu mir gesagt, ja komm, wir machen ein Experiment, bete doch mal einen Monat lang und guck mal, was dann passiert. Ja, und dann habe ich das angefangen und fand das erstmal total komisch, weil ich irgendwie so gegen so eine Wand geredet habe. Ne? Also wie das ja so ist, ne? Wenn man dann da irgendwie so sitzt. Und habe dann aber irgendwie so nach 2-3 Wochen gemerkt, irgendwie kommt da was zurück. So, also jetzt weniger im, weiß nicht, irgendwie so also fanatischen Prophezeien, also nicht in diesem Sinne, ne, dass da irgendwie eine Stimme gesprochen hätte, aber irgendwie, dass ich da irgendwie was zurückbekomme, so an Kraft, an Motivation, an Perspektivwechsel. Und das hat mich irgendwie begeistert. Und dann bin ich nach dem Abitur noch ein Jahr auf den Philippinen gewesen und habe dort in der UCCP mitgearbeitet, das ist die United Church of Christ in the Philippines. Und ja, und dann war irgendwie nach dem Jahr klar, boah, irgendwie finde ich das so toll, ich will davon auch anderen Leuten erzählen und dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren. So kam das.
Super, ja, perfekt. Ist also ein bisschen quasi so langsam reingekommen von deinem Vater animiert und dann ist einfach, es hört sich so für mich an, so ein Schritt hat dem anderen gefolgt, zuerst ein bisschen zuhören, dann aktiv werden und immer aktiver werden und am Schluss hast dich dann entschieden, selber Pfarrer zu werden.
Ja, yeah, genau. Dann habe ich Theologie halt studiert, wie man das ja so macht, so an verschiedenen Universitäten. Ja. Und habe dann auch noch Philosophie studiert. Und
cool.
Habe dann aber das Philosophiestudium, wie es zu einem guten Philosophiestudium gehört, auch irgendwie nach 7 Semestern irgendwie wieder abgebrochen.
Natürlich.
Das, finde ich, passt sehr gut zu einem Philosophiestudium. Genau, dann habe ich halt Theologie fertig gemacht und dann ist halt das erste Examen.
Passt doch an. Nix. sorry. Und du hast dann ja Theologie fertig studiert und bist Pfarrer geworden.
Ja. Genau.
Und du, wie ging es dann weiter bei dir? Ich bin gerade überlegen, Studium.
Genau, also dann wie viele Jahre Studium der Theologie ist ja erstmal wahnsinnig lang, so, ne?
Okay.
Weil du musst ja irgendwie 3 Sprachen lernen, bevor du überhaupt anfangen kannst, irgendwie vernünftig zu studieren, weil du ohne diese Sprachen nicht in andere Kurse reinkommst, ne? Also ja. Du musst ja Altgriechisch, Latein und Hebräisch lernen. Und wenn du die dann fertig hast, dann folgt ein sehr, sehr langes Studium. Das dauert dann so in der Regel, also wenn du, sag mal so 10 bis 12 Semester dauert das normale Studium plus nochmal die Sprachen obendrauf, also nochmal so 3 Semester. Ich habe 16 Semester studiert Theologie und man hat ja dann vor dem ersten Examen, das ist so ein Hammer-Examen, irgendwie so ein Jahr lang, wo man jeden Tag nur vorbereitet für dieses Examen, weil irgendwie alles drankommen kann und man weiß nicht, wer einen prüft und wie und was und so. Und dann hat man dieses ganz, ganz brutale, böse erste Examen. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man noch 2,5 Jahre praktische Ausbildung im Vikariat. Da geht es dann halt so darum, ne, dass man Seelsorge lernt, dass man Gemeindeaufbau lernt, Management, Diakonie, Erwachsenenpädagogik, ne, Kinder- und Jugendpädagogik, also ein Krempel, Gottesdienste und was es da nicht alles gibt. Und nach den 2,5 Jahren macht man dann nochmal ein Examen, nämlich das 2. Examen. Und nach dem 2. Examen ist man dann Pfarrer oder Pfarrerin.
Okay, war es ganz schön langes Studium, wow.
Ja, ja, das hat mich knapp über 10 Jahre gedauert, genau, ja.
Wow, erstmal die 3 Sprachen nennen wir das, Altgriechisch, Latein und Hebräisch. Und dann, das hört sich an sich schon wie ein volles Studium an für mich.
Und ja, Theologie hat sich auch angefühlt.
Ja, krass. Also ja. Schon, ich glaube, das passt auch ganz gut so zum Thema. Das heißt, jemand wie du, der Theologie studiert hat, der hat dann auch schon ein ganz gutes Grundverständnis von der Bibel, aber auch dann in der ursprünglichen Sprache. Gell? Du hast es ja dann in Hebräisch oder die Bibel ist in verschiedenen Sprachen geschrieben. Erklär vielleicht das nochmal ein bisschen für mich als Laie
und für die anderen. Also die Bibel, genau. Die Bibel ist ja ein Sammelsurium von verschiedenen Schriften. Und das Alte Testament, oder ich sage eigentlich heutzutage nur die hebräische Bibel, weil Altes Testament ist, wenn man mal so aus judaistischer Perspektive das Ganze sieht, vielleicht doch ein bisschen unangebracht. Ne?
Ja.
Ist in Hebräisch geschrieben und teilweise in Aramäisch. Also Teile aus dem Buch Daniel zum Beispiel sind auf Aramäisch geschrieben. Und das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben, also Altgriechisch. Genau.
Und für was braucht man denn Latein?
weil ja viele der Patristiker auf Latein geschrieben haben, also viele der Kirchenväter haben ihre Schriften damals auf Latein gehalten. Und dann muss man die auch übersetzen können, aber
verstehe.
Ich sag mal, der Fokus liegt eher auf Griechisch und Hebräisch.
Genau. Okay, und Hebräisch war dann das Alttestament, das Alte Testament beziehungsweise das Hebräische Testament und Altgriechisch das Neue Testament.
Genau, richtig, ja. Und dann lernt man Exegese, also literaturwissenschaftlich, Textkritik, Redaktionskritik, Formkritik, Gattungskritik, alles Mögliche. Ne? Also damit man diese Texte auch vernünftig auseinandernehmen kann. Dann muss man noch ein Biblikum machen.
Okay.
Und das Biblikum ist auch nicht ohne tatsächlich, weil du musst für das Biblikum imstande sein, auf Nachfrage jedes Kapitel der Bibel inhaltlich zu beschreiben.
Wow.
Also das kommt dann irgendwie, dass die sagen, ja, damals noch Herr Ballmann, wie sieht das eigentlich aus? Gliedern Sie uns nochmal das Buch Genesis. Ne? Und dann sagt man so, ja, 1 bis 11 Urgeschichte, ja. 12 bis 36 Vätergeschichte. Und dann sagen sie, ja, das ist ja ganz nett, dann machen Sie es bitte noch ein bisschen detaillierter. Und dann und sagt, ja, okay, Genesis 1, 1 bis 2, 4a, erste Schöpfungsgeschichte, Genesis 2, 4b bis 3, zweite Schöpfungsgeschichte, Genesis 4 und so weiter und so fort. Also muss für jedem Buch tatsächlich also musst du gelesen haben natürlich alles, also musst du die komplette Bibel gelesen haben.
Ja.
Aber zum anderen musst du auch jedes Kapitel zusammenfassen können, auch Detailfragen beantworten. Ne? Also sowas
Wahnsinn.
Wo steht in der Bibel was über Bünde? So, und dann musst du halt sofort sagen, ja, der erste Bund, ne, Genesis 12.
Das ist schon,
und so weiter.
Das ist ein ganz anderes Thema, aber das ist schon sehr viel zum Auswendiglernen heutzutage, wo du einfach die Bibel googeln kannst und suchen kannst nach Stichworten.
Ja, genau, richtig. Ja.
Aber da reden wir jetzt, glaube ich, nicht drüber, sonst können wir 2 Stunden über Ausbildung und Studium und Universität und Schule reden. Ja, okay. Ja, dann, wenn wir schon so über Bibel reden, woher kommt denn die ursprüngliche Sichtweise, Beziehungsformen? Da gibt es ja teilweise sehr negative, ich würde es einfach mal behaupten, Ansichten. Vielleicht kannst du so ein bisschen anfangen, wo das in der Bibel das erste Mal erwähnt wurde und wo diese Sichtweisen herkommen.
Welche Sichtweisen meinst du denn jetzt genau?
Beziehungsform,
okay. Dann würde ich jetzt eigentlich erstmal zurückfragen und würde dich fragen, woher kommt eigentlich diese Form der Beziehung, dass ein Mann und eine Frau gemeinsam eine Familie haben mit 2 Kindern?
Von früher, weil Leute mussten sich fortpflanzen und Mann und Frau hatten Kinder und haben dadurch die Existenz der Familie und des Stammes, des Volkes gesichert.
Das klingt aber jetzt, also ich frage deswegen mal so provokativ, ne?
Ja.
Weil die Bibel, also komme ich später dazu, können wir noch ein bisschen detaillierter reingehen, die Bibel kennt eigentlich nicht so die Ehe, wie wir sie kennen. So, ne?
Okay.
Also dieses Konstrukt, dass ein Mann und eine Frau, ne, irgendwie so 2 Kinder haben und in einem netten Häuschen wohnen, so für sich alleine, das ist eine Entwicklung, die wir erst aus dem 17., 18. Jahrhundert kennen. So.
Ach krass,
und zwar, als so diese Verstädterung eingesetzt hat, ne? Als die Leute in die Städte gezogen sind, aus den großen landwirtschaftlichen Sippen, die man irgendwie so auf dem Land hatte, ne, in die Stadt. So, da war halt nur noch Platz für Mann und Frau, 2 Kinder, vielleicht 3. Und das war es dann auch so, ne? Gutbürgerliche Familie irgendwie. Wenn du Geld hattest oder so und reich, kannst du auch mehrere Kinder haben, ne? Also, das waren dann damals halt, ne, Mann und Frau und irgendwie 5, 6 Kinder, vielleicht auch ein paar mehr. Das hat sich dann immer weiter reduziert, weil Platz und Geld, ne, gespart. Aber das gibt es tatsächlich eigentlich erst so diese idyllische Vorstellung von einer Familie seit dem 17., 18. Jahrhundert. Davor gab es Sippen, so, ne? Und davor gab es halt auch nicht sowas wie, man sucht sich irgendwie seinen Traummann oder seine Traumfrau aus und heiratet die aus Liebe, ne? Also so ein Quatsch gab es früher gar nicht. Sondern da wurde halt aus strategischen Gründen geheiratet, ne? Und Kinder waren halt notwendig, weil du musst ja irgendwie die Familie am Laufen halten und brauchst ja irgendwie eine Absicherung fürs Alter. So.
Ja.
Also das heißt, ich erwähne das deswegen, weil heutzutage gerade eher so fundamentalistische Christen oder sehr, sehr konservative oder sehr fromme, die gehen mit einem idealisierten, neuzeitlichen Familienbild an die Bibel ran.
Okay.
Und da liegt schon der erste Fehler.
Ja, okay.
Ne?
Um deine Frage von vorhin zu beantworten, ich habe gerade so ein bisschen gecheatet, ich habe parallel noch schnell gegoogelt, weil ich konnte mich nicht mehr direkt erinnern. Also so einer der ersten Resultate auf Google war dann auch direkt Wikipedia, Bibeltexte zur Homosexualität. Und da steht hier, die Tora verbietet, bei einem Mann zu liegen wie bei einer Frau. Levikus 18,22.
Genau.
Bedrohte die Beteiligten mit der Todesstrafe.
Genau, das ist dem Herrn eigentlich.
Das hört sich schon ganz schön krass an. Und das ist halt so das, was ich vorhin gemeint habe. Thema Bibel und Homosexualität, einer der Top-Google-Searches halt auf Wikipedia, was eigentlich auch ganz schön, wie soll man, Glaubwürdigkeit hat, redet gleich von Todesstrafe. Und ja, das ist schon ganz schön krass.
Und es ist auch inhaltlich falsch tatsächlich, weil die Bibel sagt an keiner Stelle etwas über Homosexualität, wie wir sie kennen.
Ja.
Sondern die Bibel spricht von gleichgeschlechtlichem Verkehr und im Alten Testament auch tatsächlich nur von gleichgeschlechtlichem Verkehr zwischen zwei Männern. So. Ne? Wenn ein Mann bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, dann ist das dem Herrn ein Greuel. Wenn man jetzt die Bibel mal ernst nehmen würde und würde sie wirklich wörtlich nehmen, ja, also es gab doch mal irgendwie, vor ein paar Jahren gab es mal einen Typen, der hat ein Buch rausgebracht, der hat versucht, sich an das komplette Alte Testament zu halten, ne, also auch was so Steinigung betrifft und so, ja. Und hat dann teilweise im Park irgendwie so mit Kieselsteinen geworfen, witziges Projekt, aber wenn man die Bibel mal ernst nimmt, ne, also nicht ernst nimmt, sondern wenn man sie wörtlich nehmen würde, den Unterschied erkläre ich gleich im Anhang noch ein bisschen, dann müsste man auch ein paar Zeilen weiterlesen. Und da steht zum Beispiel auch, dass wer blutiges Fleisch isst, ne, also hier Steak, Medium Rare oder so, ist dem Herrn auch ein Greuel. Oder wer Schalentiere isst, ist dem Herrn auch ein Greuel. Oder wer zwei verschiedene Sorten Saat auf einem Feld pflanzt, ist dem Herrn ein Greuel. Oder wer eine Kleidung trägt aus unterschiedlichen Fasern, ist auch dem Herrn ein Greuel. Also nur, um das mal so ein bisschen einzuordnen, was dem Herrn alles ein Greuel ist.
Okay,
aber der Text ist an sich auch nicht gegen Homosexualität, weil die Bibel diese Beziehung von Homosexuellen zu dieser Zeit überhaupt nicht kannte. Das war für die nicht denkbar. Und zwar, weil zum einen die Menschen damals davon ausgingen, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Samen gibt, die ein Mann irgendwie spenden kann. Also ne, ist begrenzter Vorrat an Nachkommen. Und das Zweite, Nachkommen waren überlebenswichtig für die Sippe.
Ja.
Also wer kein Nachkommen produzierte, hatte verkackt. So, ja. Weil dann hattest du, wie gesagt, keine Altersvorsorge, dann hattest du keine billigen Arbeitskräfte, ne? Also so ein Kind mit 3-4 Jahren, das konnte ja schon mal so ein bisschen zumindest den Hof machen oder so, ne? Also es war ja arbeitsfähig in dem Sinne. Und die Bibel schließt jegliches Verhalten aus, das dazu führt, dass die Sippe gefährdet ist. So.
Okay.
Deswegen, ne, hat das für die Menschen damals durchaus Sinn ergeben, ne, Gott als einen zu sehen, der das Leben der Sippe bewahren möchte. Das ist ja eine Interpretation von Menschen, ne? Ist ja nicht von Gott direkt gekommen oder so, um Gottes Willen. So, aber das war, ne, das ist der Hintergrund. Und im Neuen Testament die Stellen zu Homosexualität in Anführungszeichen bei Paulus, das sind Stellen, in denen sich Paulus auf den historischen Kontext beruft, dass es in Griechenland sogenannte Lustknaben gab. Also ne, die Griechen haben sich hier und da mal Jünglinge, nicht ausgeliehen, aber haben Jünglinge gehalten, die sie quasi erzogen haben. Und zu dieser Erziehung gehörte auch, dass die Geschlechtsverkehr mit denen hatten. Also, aber die Griechen halt nur nur aktiv und die Knaben quasi passiv.
So. Ja.
Und das Bild hatte Paulus vor Augen und hat gesagt, in Abgrenzung an unsere Religion und den Heiligkeitsgesetzen, die er kannte aus dem Judentum, traf er plötzlich auf Griechen, die das gemacht haben, und hat gesagt, macht das nicht, Leute. Also das kann nicht richtig sein.
Ja.
Und da hat er auch recht, ne? Weil es ist ja kein einvernehmlicher Sex zwischen zwei gleichgestellten Personen, sondern ist ja Knabenschändung, hat man das früher
genannt. Ja.
Ja, also okay. Da merkt man auch wieder, hat auch nichts mit einer modernen homosexuellen Beziehung zwischen zwei Männern oder zwei Frauen oder zwei queeren Personen zu tun.
Da geht es eigentlich um Kindesmissbrauch, da machen wir es so richtig. Du hast gleich ein bisschen schöner formuliert, Knabenverschwendung.
Ja, genau.
Okay, und das war die, der moderne Teil. das Neue Testament.
Genau, das war das Neue Testament, genau, also das ist ja weitaus später entstanden. Also Paulus selbst wusste ja auch gar nicht, dass seine Briefe überhaupt irgendwann mal in die Bibel schaffen. Ne?
Ja.
Gibt immer, es ist total witzig, es gibt im 2. Timotheus, gibt so eine schöne Stelle, da steht irgendwie, jegliches Wort ist von Gott eingegeben und nichts darf hinzugefügt werden. Ne? Und das nehmen gerne irgendwie so sehr fromme Menschen als Beweis dafür, dass die Bibel eingegeben ist, Gottes Wort ist, ne? Und dass man sie wörtlich nehmen muss. Wenn man sich ein bisschen historisch mit der Bibel beschäftigt hat, stellt man fest, dass dieser Brief von 2. Timotheus, wenn man wirklich sehr, sehr liebevoll ist, dann kann man den so um 90 nach Christus datieren. So, der Kanon des Alten Testaments wurde aber erst im 1. Jahrhundert abgeschlossen. Das heißt, dieser Text hat als Bibelvorlage nur die Tora und noch gar nicht die Evangelien und noch gar nicht die Schriften, die da sonst noch so drinstehen. Ne? Also das heißt, dieser Text spricht hinein auf ein Buch, das uns so gar nicht mehr vorliegt. Das ist also kompletter Humbug.
Ja, verstehe. Okay. Und es war der Paulusbrief, basiert auf ziemlich viel Humbug, hast du gemeint?
Ja, also das war jetzt der 2. Timotheusbrief, der ist wahrscheinlich nicht von Paulus geschrieben worden, sondern von Pseudepigraphen, aber wird Paulus zugeschrieben. Genau.
Okay. Ja, ich glaube, du hast vorhin was Interessantes gesagt, dass die Bibel in manche Leute interpretieren so, dass die Bibel von Gott geschrieben ist und der Willen Gottes ist. Und du hast dann gemeint, naja, das ist vielleicht nicht immer der Fall. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen über, ist es wirklich das Wort Gottes oder ist es von Menschen aufgeschrieben, das Wort Gottes?
Also ich würde sagen, also aus meiner Theologie heraus kann ich sehr gut sagen, das ist das Wort Gottes. Aber nicht, also wenn ich das sage, meine ich damit etwas anderes, als das andere Menschen tun. Also deswegen vielleicht vorne angefangen, die Bibel, ganz platt, ist ein Buch von Schriften, das Menschen zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben haben, in ihrem jeweiligen historischen und kulturellen Kontext, in dem sie ihre Beziehung mit diesem Gott reflektiert haben. So. Und dementsprechend haben wir es mit teils sehr unterschiedlichen Texten zu tun, die sich teilweise auch widersprechen, die sich teilweise auch gegenseitig bestärken, die teilweise aufeinander aufbauen, aufeinander rekurrieren. Aber das Gottesbild, was in der Bibel auftaucht, ist ein sehr, sehr buntes. Und das ist eigentlich erstmal was Positives, weil es zeigt, dass Gott weitaus größer ist, als wir Menschen das verstehen können, wenn es einen gibt. Und dementsprechend kann man eigentlich auch nichts anderes erwarten, dass Menschen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Beziehungen oder unterschiedliche Erfahrungen mit diesem Gott gemacht haben.
Ja, ich sehe das auch so ein bisschen, dass es natürlich im Kontext abhängt. Jeder Mensch ist einfach nur ein Mensch und nicht unfehlbar und hat, also ich interessiere mich relativ viel für Psychologie, NLP und jeder Mensch hat einfach seine Brillen, seine Bewegmuster, seine Filter, sagt man, also NLP ist Neuro-Linguistic Programming. Da geht es darum, den Kopf, dein Gehirn, deine Gedanken mit Sprache zu verbinden. Und das ist so das Erste, was du so ziemlich lernst. Es gibt viele, viele Filter, die dann deine Informationen, deine Gedanken quasi beeinflussen. Das sind Ängste, die du hast, das sind Vorstellungen von Eltern, von Schule, von Medien, die dir halt mitgegeben wurden. Und heute hat natürlich jemand ganz andere Vorstellungen als jemand, keine Ahnung, vor 1000 Jahren oder vor 2000 Jahren. Und das ist natürlich extrem Leute beeinflusst. Also für mich ist es irgendwie, das ist normal, wir sind alle Menschen. Und deshalb glaube ich auch, dass die Bibel, dadurch, dass sie von Menschen geschrieben ist, von Menschen auch sehr beeinflusst wurde in ihrem, wie du gesagt hast, historischen und kulturellen Kontext.
Ja, und das Problem ist ja, wenn wir jetzt kommt noch eine Schippe obendrauf, ne? Also ich habe das jetzt gerade eben ja so lapidar gesagt, die Bibel ist ja ein Buch, das von verschiedenen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben worden ist. Das alleine wäre ja schon mal spannend.
Ja.
Aber die Bibel wurde, also diese Texte, die wir dort finden, wurden teilweise dann auch nochmal redaktionell von anderen Menschen wiederum bearbeitet. Was dazu führt, dass da noch ein paar Leute ihre eigenen Sachen mit reingeschrieben haben. Und jetzt kommt der absolute Hammer am Ende. Wir haben ja gar keinen Quelltext. Also es gibt nicht das Neue Testament auf Griechisch, was der Urtext wäre. Oder es gibt nicht die hebräische Bibel, die der Urtext wäre. Sondern wir haben, kannst du dir vorstellen, wenn du in einen Raum gehst und hast da einfach tausende von Papyri-Schnipsel rumfliegen und die versuchst du zu sortieren und versuchst daraus eine Schrift zu rekonstruieren. So, dann hast du den Ausgangstext im Neuen Testament. Das wäre der Nestle-Aland-Text, der ist rekonstruiert. Und das Gleiche würde gelten für die hebräische Bibel. Das wäre die Biblia Hebraica Stuttgartensia oder der Codex Leningradensis. Oder wenn du Jude wärst, wäre es der Codex Aleppo, den du haben würdest. So, aber das sind ja keine, also das geht nicht zurück auf die Zeit, in der das geschrieben worden ist. Sondern du hast unten dann einen textkritischen Apparat, wo alle Abweichungen drinstehen, die es noch so gibt. Und die können an manchen Stellen theologisch echt interessant und relevant sein.
Ja, ne? Das ist so ein bisschen, wie sagt man da, wie heißt es auf Deutsch? Chinese Whisperer, du flüsterst jemandem was ins Ohr und es geht dann so von 5 Leuten weiter. Flüsterpost auf Deutsch. Ja, und am Schluss kommt noch eine ganz andere Nachricht an bei der 5. Person, weil jeder hört ein bisschen was anderes, interpretiert so ein bisschen was mit hinein. So kann man das vergleichen, oder?
Vielleicht ja, ist es extrem ein Beispiel, aber. Gott sei Dank ist es nicht ganz so schlimm. Also, wir haben es jetzt nicht damit zu tun, dass irgendwie Jesus gesagt hätte, keine Ahnung, selig sind die Barmherzigen und am Ende kommt raus, irgendwie wie bei Monty Python, selig sind die Tennisspieler oder so. So schlimm ist es nicht. Ne? Also, wir haben auch gute Quellen und die Rekonstruktion, die Wissenschaft quasi gebaut hat, die sind schon sehr zuverlässig. So,
ja. Ne?
Aber es gibt halt auch wieder Stellen, also beispielsweise, wenn du den Römerbrief anschaust, Kapitel 12 müsste das sein, da ganz am Ende grüßt Paulus Andronikus und dann wird es spannend, weil in einigen Bibeln steht dann, ich grüße Andronikus und Junias, die beide sehr hoch angesehen sind unter den Aposteln. Ja. Und in anderen Übersetzungen steht, ich grüße Andronikus und Junia, die angesehen sind unter den Aposteln. So, und bei den einen ist das ein Mann, der Junias, und bei den anderen ist es eine Frau Junia.
Okay.
So, und wenn du jetzt mal ausmalst, dass eine Frau Apostel gewesen wäre, dann müsstest du das komplette Amtsverständnis und das Zölibat und dann müsstest du rein theoretisch auch, dass es keine Priesterin gibt, anzweifeln, weil wenn ja schon eine Frau Apostelin war,
ja,
dann, ne, so. Also da merkt man, das hat dann auch tatsächlich Relevanz.
Ja, wahrscheinlich hat er die, ich bin da manchmal so ein bisschen Verschwörungstheoretiker, vielleicht hat dann die Kirche auch so gesagt, nee, den Teil lassen wir lieber nicht übersetzen, wenn die Leute das hören, dass Frauen Apostel sein dürfen, das wird ja nie funktionieren.
Ja,
ich weiß nicht, ob das stimmt, das hat so, meine Fantasie geht mit mir durch, Nico.
Ja, alles gut. Nee, man, du kannst halt beides, kannst halt übersetzen. So, ja. Ne? Also beides ist eine korrekte Übersetzung, weil das Neue Testament, was uns so an Schriften vorliegt, wurde halt in Majuskeln geschrieben, also in Großbuchstaben ohne Akzente. Und die Akzente brauchst du im Griechischen, um das grammatikalische Geschlecht oder den Kasus bestimmen zu können. So. Und ja, der fehlt halt einfach. Also beides ist definitiv möglich. Und dann hat man sich wissenschaftlich ranbegeben, hat geschaut, welcher Namen denn häufiger damals vorkam, Junias oder Junia. Dann hat man festgestellt, dass der Name Junia häufiger vorkommt.
Okay.
Also von daher ist das ein Indiz dafür, dass es scheinbar doch eine Frau gewesen ist.
Okay, wow. Ja, aber die gängige Übersetzung sagt natürlich, dass es ein Mann ist, weil Aposteln sind immer Männer.
Die gängige Übersetzung heutzutage sagt, dass es eine Frau ist.
Okay, und was sagt die katholische Kirche dazu?
Also ich habe jetzt noch nicht in eine Einheitsübersetzung nachgeguckt, was da drin steht, aber also die Neue Lutherbibel beispielsweise übersetzt es mit Junia, die Zürcher übersetzt mit Junia. 1984 sah das bei Luther noch anders aus, da stand dann noch Junias, ne? Aber das ist ja auch so ein Gag, ne? Also Klaus, wenn Leute mir sagen, ne, die Bibel ist das eingegebene Wort Gottes, dann frage ich immer, welche Bibel denn? Also die Bibel,
ja, genau,
die ich in der Hand habe oder die du in der Hand hast, also welche Übersetzung ist denn jetzt die richtige?
Das stimmt, ey.
Und dann sagen wir, ja, die gehen sich gegenseitig aus, im Grunde steht ja dasselbe drin. Nee,
stimmt gar nicht. Manchmal ist es ein Mann, manchmal eine Frau.
Also es ist schon ein Unterschied, ob da ein Mann oder eine Frau ist. Also,
ja. Und du hast ja vorhin gemeint, wir haben den Originaltext gar nicht, der wurde dann von anderen Leuten überarbeitet. Teilweise sind es auch verschiedene Sprachen, wie du vorhin gemeint hast. Ja. Das heißt, verschiedene Sprachen, verschiedene Autoren, verschiedene Länder, verschiedene kulturelle Hintergründe. Das ist ja so ein komplexer Einfluss von verschiedenen Faktoren. Ich versuche gerade in meinem Kopf auszurechnen, wie viele verschiedene Faktoren da mitspielen. Zeit.
Ja, jetzt weißt du auch, warum das Theologie
Jahrtausende.
So lang ist.
Ja. Das ist eigentlich klar, dass sich das ein bisschen was widerspricht und so. Ich bin mir auch sicher, keine Ahnung, auf Wikipedia widersprechen sich ab und zu mal Artikel, obwohl Wikipedia an sich extrem gut kuriert ist, weil alles online ist, alles digital. Du siehst halt, was wer geschrieben hat. Das kannst du natürlich auf dem Blatt Papier nicht sehen, was jemand anders 300 Jahre später in einem anderen Land, in einem anderen Kulturkreis schreiben will.
Ja, aber du siehst es ja selbst auf Wikipedia, ne? So, du hast kleine Communities, die Dinge schreiben. Und ich merke das immer wieder, wenn ich Wikipedia-Artikel zu theologischen Themen lese, ja, da steht auch einfach so viel Bullshit. Also so viel Quatsch einfach, der nicht korrekt ist, so, ne? Wo wir schon seit Jahren was Besseres wissen. Weil es natürlich auch einfach schwierig ist, beispielsweise auf Wikipedia Autor zu werden. Ne? Dafür musst du ja erstmal lange mitgearbeitet haben. Ne? Dann müssen die Leute, die schon vorher da sind, also was ich damit sagen möchte, das wirst du als Informatiker ja auch kennen. Ja. Beispielsweise, wenn du ein Programm von, also ich übertreibe jetzt mal, ne? Aber wenn du ein Programm von Rassisten schreiben lässt, dann wird das Programm auch rassistisch sein.
Ja.
So, und wenn du von einer Gruppe, und man hat ja mal untersucht, wie viele Frauen zum Beispiel allein bei Wikipedia arbeiten, das ist eine absolute Minderheit, ne? Und in welchen Ressorts Menschen schreiben, die eigentlich gar nicht aus diesen Ressorts kommen, weil sie da eigentlich keine Bildung haben, sondern halt Hobbywissen, da kommt halt auch etwas raus, was den Anschein erweckt, dass das sehr gut recherchiert sei, ist es aber in der Regel nicht.
Interessant, okay. Ja ich glaube schon, dass auch viel Leute ihre eigene Meinung so ein bisschen, ja, was wir vorhin gesagt haben, NLP, ist nicht unbedingt, dass die Leute lügen, die haben halt jemand, der sehr konservativ ist und traditionell eingestellt ist, oder halt die Bibel, und die Bibelstellen zum Thema Homosexualität anders interpretieren als jemand, der sehr modernes, progressives Weltbild hat. Das heißt, dass nicht der eine schlecht ist und der andere ist gut, sondern es ist einfach ein anderer Mensch, vielleicht in einer anderen Zeit, anderen Umständen aufgewachsen, andere Familie, anderen Religionsunterricht erlebt, Einflüsse. Und dann ist der Wikipedia-Eintrag ganz anders, gell?
Ja, wobei ich da noch ein bisschen differenzieren würde. Also die Problematik, die wir heutzutage immer wieder, ich glaube, die wir gesellschaftlich momentan total haben, ist, dass wir sehr, sehr schnell Spezialisten haben. Ne? Also, du kennst das von der WM, ne? So, wenn WM ist, sind alle Profitrainer. Ne? Wenn wir Pandemie haben, sind alle Virologen. Ne? Wenn wir Bundestagswahl haben, sind alle Politiker. Und wir haben in Deutschland ein Problem, dass wir, also die Welt ist so komplex geworden, so unglaublich komplex, dass wir sie eigentlich niemals wirklich fassen können. Und selbst wenn wir einen Teilbereich einigermaßen verstehen wollen, müssen wir sehr, sehr lange studieren, damit wir wirklich sagen können, also damit wir zu dem Punkt kommen, zu sagen, eigentlich habe ich keine Ahnung. So. Und dann weiß man so grob, dass man sich orientieren kann, etwas über diesen Fachbereich. So. Das ist die Problematik, die wir haben.
Ja.
Und wenn jetzt die wissenschaftliche Theologie sagt, die sich jetzt seit knapp 2000 Jahren, also sagen wir vielleicht, also wissenschaftliche Theologie, sagen wir mal, seit Martin Luther, wenn wir jetzt die Aufklärung dazu nehmen, seit 500 Jahren sich damit wissenschaftlich beschäftigt, dann ist das nicht einfach nur eine Meinung oder ein netter Wunsch oder so, wenn wir sagen, naja, also in der Bibel, ne, die Bibel sagt eigentlich nichts über Homosexualität, sondern dann ist das ein wissenschaftlicher, durchdachter, verifizierbarer und falsifizierbarer Fakt. So, ne, das kann man belegen, dass die Bibel Homosexualität nicht kennt, mit Argumenten, die kohärent sind. Wenn jetzt eine andere Person sagt, ja, aber für mich spricht die Bibel mir ins Herz und die Bibel ist wörtlich zu nehmen und da steht, Homosexualität ist dem Herrn ein Gräuel, dann ist das so. Dann ist das eine Meinung, die ist aber nicht verifizierbar.
Ja.
Ne? Weil da würde ich zurückfragen, ja, woher weißt du das denn? Ja, das steht hier in der Bibel. Ja, aber woher weißt du, dass die Bibel die autoritative Schrift ist? Ja, das steht in der Bibel. Und dann bist du in einem Zirkelschluss. Also, dann könntest du auch genauso gut selber sagen, dann wärst du nämlich argumentativ auf dem gleichen Niveau.
Ja. Verstehe. Ja,
das kotzt mich so ein bisschen an. Und jetzt muss ich mal ein bisschen ranten, wenn das okay ist.
Ja, gerne. Das am Schluss immer auf einer positiven Note enden.
Das kotzt mich immer so ein bisschen an, weil also das Ding ist, wenn du zum Arzt gehst, so, ne, dann hat der Arzt eine Meinung. So, und dann sagt er, sie haben wahrscheinlich, keine Ahnung, Streptokokken oder keine Ahnung, was du dann hast. So. Dann würdest du ja auch nicht hingehen und sagen, ich habe aber zwei YouTube-Filme gesehen und das könnte auch was anderes sein. Also ich persönlich glaube, das ist was anderes. So, und dann will der Arzt dir sagen, ja, ich habe das aber studiert. Dann sagt er, ja, aber ich habe YouTube-Videos geguckt. So. Und auf dem Niveau sind wir heutzutage in Deutschland, dass viele Menschen meinen, sie hatten unglaublich Ahnung von bestimmten Themen, aber die haben sie gar nicht. Ja. Sondern das ist alles halt so nicht nur ein gefährliches Halbwissen, sondern noch ein Stück weit darunter.
Ja.
Und tut mir leid, ne? Also man sagt immer so schön, ach, die Bibel ist so einfach, dass sie jedes Kind versteht. Nein, ist sie nicht.
Nee.
Die Bibel ist leider nicht einfach. Ich wünschte, sie wäre es. Aber sie ist es nicht.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, es war mir vor der Episode auch schon bewusst, dass es nicht leicht, nicht einfach ist, dass es ein extrem komplexes Werk ist. Und es ist mir jetzt noch viel, viel bewusster geworden mit den ganzen Sprachen und Übersetzungen, Interpretationen. Es ist einfach echt ein komplexes Projekt.
Ja.
Ja.
Und das ja, Problem ist ja, wenn ich noch einen draufsetzen darf, nee, also gerne. Nicht das Problem, sondern deswegen und genau deswegen, weil es so kompliziert ist, brauchen wir wissenschaftliche Theologie und gut ausgebildete Pfarrerinnen und Pfarrer.
Okay.
Ne? Damit wir nicht so Effekte haben wie beispielsweise, also ich war letztens in Südafrika, da gibt es gerade wieder so unglaublich krasse Pfingstbewegungen, ne? So charismatische, ne? so Leute, die dir das Gehirn waschen, ne? Und du musst einfach glauben und irgendwie keine Ahnung und die Bibel sagt und so. Das ist alles großer Humbug, ne? Also wirklich schädigender Humbug in der Hinsicht. Und deswegen brauchen wir gut ausgebildete Theologinnen und Theologen, die da Ordnung reinbringen.
Ja, das finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Würde ich gern noch, wahrscheinlich auch mal eine andere Episode dazu machen, so zum Thema, wie man Leute beeinflusst. Und Wissenschaft allein ist manchmal, wie soll ich das erklären? Es ist leichter, Leute mit einfachen Botschaften und so einfachen, mal in der Bibel steht, Schwule sind bla bla bla, so richtig einfache Sachen mit guten Beispielen, ist oft leichter, Leute zu beeinflussen, als wissenschaftlich fundierte Themen zu machen.
Ja, absolut.
Und dann gibt es viele psychologische Gründe, das ist leichtere, wie ist das? Leichtere, einfache Sätze. Donald Trump ist so ein krasses Beispiel. Der redet ja einen Schwachsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, was er sagt. Einfach nur leichte Sätze, die so simpel strukturiert sind, dass sie wirklich jeder versteht. Und das ist in unserem Gehirn überzeugender als eine komplexe Argumentation.
Ja, natürlich. Und es trifft ja auch den Zeitgeist. Also in einer Welt, die immer komplexer ist, da kriegt man ja Angst, weil man kann ja gar nicht alles fassen. Und wenn du dann morgens aufstehst und dir sagt jemand, wer der Feind ist, ne, und du hast die Welt irgendwie eingeteilt in schwarz und weiß, gut und blöd, homosexuell und heterosexuell, da hat dann eben Struktur. Das ist total toll. Ja. So, ne?
Ja.
Aber so einfach ist es halt nicht. Die Welt ist bunt und teilweise auch in vielen Graustufen untermalt. Und wenn man ehrlich
immer komplexer, wenn wir über IT reden und Informationsgesellschaft, jedes Jahr, alle 2-3 Jahre verdoppelt sich da unser Wissen, unsere Informationen. Es wird immer komplexer, jedes Jahr. Gut, ich will auch langsam zum Ende kommen, Nico. Wie gesagt, wir haben ja noch eine zweite Aufnahme, die irgendwann kommt,
klar,
in ein paar Wochen. Und ich glaube auch immer zu lang über, da bin ich auch ganz, ganz offen, ganz, wie sagt man das direkt? Ich glaube, wenn man zu lange über wissenschaftliche Texte, über die Bibel redet, wird es dann auch, glaube ich, schwer für einen Zuhörer, sich da länger zu konzentrieren. Von daher war auch unser Ziel, also für den Zuhörer auch gerne das zu wissen, das war Nick und ich haben das vorher schon ausgemacht, dass wir eine relativ kurze Episode machen, kurz und direkt das erklären, warum die Bibel, warum man es manchmal nicht so wörtlich nehmen soll.
Ja, vor allen Dingen vielleicht, wenn ich das noch kurz einmal zusammenfassen
kann. Auf jeden Fall, würde ich euch gerne fragen. Kannst du bitte gerne nochmal zusammenfassen, vielleicht auch so ein bisschen, wie es weitergeht, was du so siehst in der Erziehung, im Studium oder einfach nochmal zusammenfassen. Sehr gerne, Nico.
Also die Bibel, ne, ist ein, also das hat sich vielleicht nachher ein bisschen zu negativ angehört. Die Bibel ist wirklich ein wahnsinnig spannendes Buch, weil sie Weisheit, menschliche Weisheit von über mehreren tausend Jahren bereithält. So, und ich glaube, die Bibel kann uns heute auch zu vielen Dingen gute Sachen sagen. In der Bibel allerdings gibt es keine normierte Beziehungsform, die korrekt ist. So. Gibt es einfach nicht, ne? Also in der Bibel, Jakob hatte schon mehrere Frauen, Abraham hatte mehrere Frauen. Damals war Polygamie noch ganz normal. Ja. Dann gibt es Zeiten, wo Mann und Frau zusammen sind. Also es gibt nicht die eine Beziehungsform. Und zum anderen, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, das, was in der Bibel als Ehe verstanden wird, ist etwas fundamental anderes, als für uns heute Ehe ist. Denn damals hat man geheiratet, da war man gerade so geschlechtsreif, 12, 13 Jahre. Ne? Das kennt man noch von der Bar Mitzwa und für die Frauen, für die Mädchen war das die Bat Mitzwa.
Ja.
So, und dann wurden Kinder miteinander verheiratet und die sind dann nicht lustig ausgezogen zu IKEA und haben sich irgendwie nett eingerichtet und haben sich ein kleines Häuschen irgendwie am Stadtrand gekauft oder so, sondern dann ist die Frau überführt worden in das Patriarchat des Vaters des Ehemanns. Und dann hat die da gelebt und ihr Auftrag war, Kinder zu bekommen, das Haus ordentlich zu halten. Und das mit 12, 13 Jahren. Also die Bibel kennt beispielsweise das Phänomen, was wir heutzutage in unserer aufgeklärten Welt haben, was wir Jugend nennen, kennt die Bibel gar nicht. Es gab keine Jugend, sondern man war Kind und dann war man verheiratet Und dann war man Vater oder Mutter. So, es gab also nicht diese Phase, die wir heute haben, dass man irgendwie, keine Ahnung, mit 12, 13 Jahren, dann lernt man irgendwie den ersten Freund kennen, dann passt es irgendwie nicht so ganz, dann hat man irgendwie bis 22, 23, 24, bis 30 irgendwann Zeit, bis man den Partner findet. Diese Distanz gab es gar nicht. Deswegen lassen sich Beziehungen, moderne Beziehungsformen nicht auf biblische Vorlagen übertragen oder so. Was man allerdings machen kann, das ist der letzte Punkt, ist, dass man Linien in der Bibel sucht und schaut, wie hat Gott denn auf bestimmte Dinge reagiert. Gibt es Linien, die sich immer wiederholen? Ne? Also wenn mir 16 Leute sagen, irgendwie, die schon mal den blauen Himmel gesehen haben, der Himmel ist blau und ich sitze in einem schwarzen Raum, dann glaube ich den Leuten, weil wenn 16 unabhängige Menschen das sagen, dann kann da was Wahres dran sein. Und das, was in der Bibel immer wieder wiederholt wird, an vielen, vielen Stellen, durch Taten, durch Worten, durch Erfahrungen, ist eigentlich das, was zusammengefasst ist im Johannesbrief. Und da steht, Gott ist die Liebe und wer der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das halte ich für einen wunderbaren ethischen Vorsatz, wenn es um Beziehungen geht. Ihr könnt machen, was ihr wollt, sofern ihr euch liebt und respektvoll miteinander umgeht, sofern ihr einander respektiert und es einvernehmlich geschieht, ist alles erlaubt, was der Liebe dient. Oder super. Dem Spaß.
Schön, ja, kann ich nur bestätigen, das hast du echt schön gesagt. Hoffnung, Liebe, Respekt, diese Sachen zusammen und es muss eher einvernehmlich sein, Konsent basieren. Ich glaube auch, dass es dann Gott jegliche Art von Beziehung, Form, Spaß, Nicht-Spaß, Recht ist und alles andere ist gegen christliche Werte.
Genau.
Super, klasse, Nico. Hast du sonst noch irgendwelche abschließende Worte? Wobei ich denke, das waren eigentlich schon ganz gute abschließende Worte, muss ich sagen. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr toppen.
Ich würde das einfach mal so stehen lassen. Ne?
Würde ich also auch Leute, so stehen lassen.
Habt genau. Spaß, genießt euer Leben, ne? Solange ihr das in Einvernehmen und Respekt miteinander macht, ist soweit alles erlaubt.
Genau. Liebe, Respekt und Hoffnung. Super, Nico, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, für dein Wissen, das du uns mit uns geteilt hast heute und mich, auf jeden Fall mich und ich hoffe auch für die Zuhörer. Ich habe sehr viel Neues gelernt und fand es sehr interessant. Danke dir.
Sehr gerne und ich komme sehr gerne wieder.
Klasse, Nico. Mach's gut. Schönen Tag noch.
Alles Gute. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.